Okay. So I gave out a, just for the English speakers, I gave out an abstract in English. It was pretty extensive. And I changed the ending, so I'm going to do the first part in German because it's basically what I wrote in the abstract, and the last part I will do in English. So, okay. Mein Vortrag fängt mit dem Wort Sitzmöglichkeit an, das ich 1995 in ehemaligen Ost-Berlin zum ersten Mal gehört habe. Als ich eine möblierte Wohnung mieten wollte, fragte mich die Mieterin, ob es genug Sitzmöglichkeiten gäbe. Ich verstand ihre Frage und doch nicht. Meinen Sie etwa Stühle? Ja, Sitzmöglichkeiten. Das Wort beeindruckt mich sehr und rief in meinem Kopf sofort andere Variationen vor. Rauch, Ess, Denk sowie Nichtstun-Möglichkeiten. Heute geht es aber um Gesprächs- oder sogar Auseinandersetzungsmöglichkeiten, die sowohl das Sitzen als auch die Stühle selbst betreffen. Obwohl Sitzmöglichkeiten und die anverwandte Sitzgelegenheiten noch geläufig sind, erinnern sie mich an einigen ausgestorbenen Redewendungen der DDR und vor allem an dem ostdeutschen Hang, Dinge nach einer Funktion zu benennen, statt nach einer Form. Also lieber mit einer Verbform als mit einer reinen Substantivform. Die Beispiele sind berühmt. In der DDR aß man Broiler und nicht gebratenes Hähnchen. Bei Parade gab es Winkelemente anstatt Fahnen. Man bekam keinen Führerschein, sondern eine Fahrerlaubnis. Und am Ende seines Lebens lag man in Erdwirbeln, nicht in einem Sarg. Also der DDR-Sprachgebrauch mag eine Eigenart der Bürokratie sein, aber diese Redewendungen entsprechen auch der Beschränkung des Privateigentums und den gemeinsamen Werten der Genossenschaft in einem sozialistischen Staat. Nur ein Mensch kann auf einem Stuhl sitzen, jeder hat aber die Möglichkeit zu sitzen. Im Gegensatz zu Formen schließen Funktionen die Frage der Eigentümerschaft aus, denn Funktionen bleiben immer gemeinsam und deshalb zugänglich für alle. Also als erste Gesprächsmöglichkeit könnten wir uns fragen, ob die Sprache selbst unsere Beziehung, Wahrnehmung und Benutzung von Gegenständen beeinflusst oder sogar bestimmt. Wenn man Autos Fahrmöglichkeiten nennen würde, würden die Autos vielleicht anders gestaltet werden und noch und mehr als nur ein Fahrer transportieren, was oft der Fall ist, denn in Auto hört man gleich einen Hauch von Autonomie. Kann eine Fahrmöglichkeit so leicht zum Warenfetisch werden wie ein Auto oder ein Laufelement sowie ein Schuh? Denn der Fetischist sucht nach einzigartigen Eigenschaften und will eine singuläre Beziehung zu seinem bevorzugten Gegenstand. Letztendlich klingt städtische Beischlafsmöglichkeiten irgendwie nicht so reizvoll wie Sex in the City. Und also in der Tat hat Ettore Sotsas durch die Sprache Olivetti's Schreibmaschine für Büros domestiziert. Seine Schreibmaschine für zu Hause sieht nicht nur anders aus, sie hieß auch Valentine, also Valentina. Die sprachliche Trennung zwischen einer feststehenden singulären Form und einer bewegenden gemeinsamen Funktion spiegelt nicht nur den Unterschied zwischen dem kapitalistischen Westen und dem sozialistischen Osten. Die Form-Funktion-Spaltung findet sich auch in Kants dritten Kritik der Urteilskraft von 1790. Damit möchte ich nicht Kant die Schuld für den Bau der Mauer geben, obwohl diese Idee eine großartige Gesprächsmöglichkeit anbietet. Aber angesichts unseres Themas und der Unterscheidung zwischen dem Betrachter und dem Benutzer eines Artefakts halte ich es für sinnvoll, nochmal zurück zu Kant zu kehren. In bestimmter Weise ist Kant der Erfinder der modernen Kunst und Design und hat diese Felder, wie auch Künstler und Designer, Betrachter und Benutzer, voneinander abgesondert oder getrennt. Also ganz kurz, Kant zieht die Form der Funktion vor, indem er Geschmacksurteile und das Schöne mit einer interessenlosen Betrachtung verbindet. Eine sogenannte Darstellung muss von allerlei Interesse, Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit befreit sein, um einen reinen Geschmacksurteil würdig zu sein und um als schön beurteilt zu werden. Also dank Kant fallen viele Artefakten, Kunstgewerbe wie Wandteppich, Möbel, Kleidung einfach weg, und können nur als angenehm betrachtet werden. Also nach Kant gilt nur das Ornament an solchen Artefakten als schön. Der Philosoph beschreibt die Spaltung zwischen Form und Funktion, Sehen und Benutzen. Also ich zitiere, zu der Malerei im weiten Sinne würde ich noch die Verzierung der Zimmer durch Tapeten, Aufsätze und alles schöne Ameublement, welches bloß zur Ansicht dient, zählen. Das Machwerk an diesem Schmucke mag immer mechanisch sehr unterschieden sein und ganz verschiedene Kunstnamen erfordern. Das Geschmacksurteil ist doch über das, was in diese Kunst schön ist, sofern auf einerlei Art bestimmt, nämlich nur durch die Formen, ohne Rücksicht auf einen Zweck, so wie sie sich dem Auge darbieten, einzeln oder in ihrer Zusammensetzung nach der Wirkung, die sie auf die Einbildungskraft tun, zu beurteilen. Also kurz gesagt, nur die Formen zu beurteilen. Das Ziel vieler Designers von gestern und heute besteht darin, Kants Trennung zwischen der schönen Verzierung und der angenehmen Nutzung zu überwinden. Oder anders gesagt, die Verzierung und die Nutzung harmonisch zu versöhnen in einem völlig schönen Gegenstand, der von Augen und Händen gleich und sanft betätigt wird und gleichermaßen befriedigt. Nicht nur das Kunstgewerbe hat unter Kants Kritik der Urteilskraft gelitten, auch die schönen Künsten dürften nicht mehr nutzbar sein, ohne das reine Geschmacksurteil und ihre Schönheit aufs Spiel zu setzen. So, eine zweite Gesprächsmöglichkeit ist Kants dritte Kritik der Ursprung von der heutigen Neigung im Design, den Betrachter, dem Benutzer vorzuziehen, auch das Sehen, den Nutzen und Form der Funktion. Obwohl wir heute Wörter wie Geschmack und Schönheit weniger schätzen, also im Vergleich zu Kant, hat das Sehen immer noch mehr Wert als der bloße Nutzen. Also meiner Erfahrung nach werden oft Designerarbeiten als Kunstwerke eingestuft, ausgestellt oder auch von anderen jüngeren Künstlern zitiert, erst wenn die Gestaltungen historisch wirken. Ein Beispiel aus den 90er sind Madi Sironen, Buckminster Fuller, Bucky Fuller, I guess, Jean Prouvaire oder neulich Jeanette Laverrière, die vielleicht mehr Anerkennung in der Kunstszene als in der Designszene bekommen hat. Aber muss sein Design historisch sein, das heißt nicht mehr benutzt, um als Gegenwartskunst betrachtet zu werden? Das ist wirklich auch eine gute Frage. So, seit 1790 haben sowohl Künstler als auch Designer versucht, die kantische Spaltung zwischen Form und Funktion zu überwinden, wenn nicht zu vernichten. Künstler mit interaktiven Kunstwerken, die man auch benutzen kann. Und Designer mit Artefakten, die man bloß anschauen darf. Die 90er haben aber eine Generation von Künstlern hervorgebracht, die Form und Funktion mit Gusto zusammengefügt haben. L'esthétique relationnelle hat aus etlichen Betrachtern auch Benutzer gemacht. Plötzlich dürfte man Kunstwerke essen, mit nach Hause bringen, darin schlafen, wie ein Tonstudio verwenden oder wie einen Masseur besuchen, als Treffpunkt, als Party oder sogar als Tanz erfahren. Viele Kunstbetrachter trauten sich noch Anfang der 90er nicht, die Plakate von Infelix González Torres' Stax anzufassen, geschweige ein Plakat mit nach Hause zu nehmen. Neben Ästhetik relational gab es auch eine verbreitete Crossover-Bewegung, der Künstler oder die Künstlerin als Do-it-yourself, Musiker, DJ, Grafiker, Chefredakteur, Filmregisseur, Kleidungsdesigner oder auch Architekt. Die alte kantische Spaltung schien überwunden zu sein, zumindest für diejenigen Künstler, die das Design zum Kunstwerk machen wollten. Ich weiß nicht, ob die Künstler so offen zum Designer sind. Also ich möchte jetzt drei Beispiele besprechen, auch in Bezug auf den Begriff Werk. Obwohl meine Beispiele nicht aus den 90ern, sondern aus den nüchternen Jahren stammen. Erstens das Rotterdamer Atelier van Lieshout, das 1995 von dem Künstler Jip van Lieshout gegründet worden ist und als Gemeinschaft arbeitet, wie eine Architekturfirma oder Designfirma mit 20 bis 30 Mitarbeitern, von Designer bis zum Handwerker. Das Endprodukt Werk bleibt hier kollektiv und offen. Vom Anfang an macht der Atelier van Lieshout keinen Unterschied zwischen Kunst und Design, zwischen einer Ausstellung für ein Museum und einer neuen Ausstattung für eine Arztpraxis. Das erste Buch des Ateliers war Katalog und Handbuch zugleich. Man könnte die Werke anschauen oder selbst bauen. Das heißt ADL Emanuel, das ist jetzt ein Klassiker für Griffin. Manchmal wie im Rotterdamer Boymans von Beuningen Museum, wo Atelier von Lisa Toiletten eingebaut haben, fällt es einem schwer, Kunst von Design und Architektur zu trennen. Und auch in diesem Bild, das ist ein Rollstuhl für Museumsbesucher. Also mit Wein und Bier und ich glaube auch, es gibt einen kleinen Kühlschrank hinten. Also Design und für das Museum oder Kunstwerk als Design, ich weiß nicht. Aber im Gegensatz zu vielen Architekten, die eher langfristige Baupläne entwickeln, hat sich Atelier von Lieshout eine zeitliche Lücke in der Architektur zunutze gemacht. Wenn ein Bau weniger als 4 Wochen oder 3 Monate steht, die Dauer hängt natürlich von der Regelung der Stadt ab, muss der Bau nicht von einem Bauinspektor kontrolliert werden. Atelier von Lieshout hat mehr Spielraum im Design geschaffen, indem das Atelier kurzfristige oder mobile Konstruktionen herstellt. So, wieso? Eine Wohnung auf 4 Rädern ist kein Haus mehr, sondern ein Wohnwagen, auch wenn er sich keinen Zentimeter von seinem Parkplatz bewegt. Zum Bewerbbegriff des Ateliers von Lieshout gehört also das Perizitär, das Provisorische und die Mobilität. So, das heißt 3M. Zweitens möchte ich Carsten Hollers Double Club von 2008-2009 besprechen. The Double Club war ein Londoner Fusion-Club, der die Kulturen der Demokratischen Republik Kongo und des Westens inszenierte. Die Räumlichkeit wurde in 3 Bereichen aufgeteilt, in eine Tanzfläche, eine Bar und ein Restaurant. Also hier ist ein Bar, hier ist Restaurant und Tanzfläche habe ich leider keine Fotos davon. Innerhalb jedes Bereichs, Tanzen, Trinken, Essen, waren die beiden Kulturen und die Spaltung zwischen dem Kongo und dem Westen zu spüren, zu sehen und sogar zu schmecken. Auf der kreisförmigen Tanzfläche konnte man sich zu Papa Wembas Musik oder M.I.A.'s Musik drehen, mir, und zwar links und rechts herum. Der Bar wurde in 3 Ecke aufgeteilt und sah fast wie eine Torte aus. Also das ist nicht mit Photoshop gemacht, das ist wirklich, wie es aussieht. Also ein Stück aus dem Westen, also hier links, die fliegende Stadt von 1928 des russischen Architekten Georgi Krutikov war auf portugiesische Azilios-Fliesen abgedruckt. Ein Stück dann in der Mitte aus dem Kongo, eine behelfsmäßige Stube mit weißem Plastik. Stühlen und ein Stück aus dem Wilden Westen. Und das war eben am Anfang Two Horses Riders Club. Das Restaurant sah eher wie ein Schachbrett aus, aber nicht schwarz und weiß, sondern mit kongolesischen und westlichen Tischen, Stühlen, Wanden und Kunstwerken. Auf der Speisenkarte gab es natürlich englisches Rebhuhn neben kongolesische Fumba. Trotz der Segregation der Kulturen gab es überhaupt keine Trennung unter den Gästen, die aus der Demokratischen Republik Kongos, England und anderen Ländern stammten. Die Öffnung des Doubles Clubs war eine besondere Erfahrung für mich, vor allem in der Kunstszene, wo man selten eine solche Mischung von Menschen sieht. Was den Werkbegriff betrifft, war der Club allerdings nicht so demokratisch. Die Eröffnung fand während einer Flüchtlingskrise in der Demokratischen Republik Kongo statt. Und obwohl der Sponsor Prada, also man sieht die Zeitschrift nicht leider hier, obwohl der Sponsor Prada einen Teil des Gewinns an Vergewaltigungsopfer des Krieges gespendet hat, würde der Double Club nie als sozialer oder politischer Treffpunkt für die in London lebende Kongolese genutzt. Im Gegensatz zum Atelier von Lieshout hat Holler nur das Konzept hergestellt und nicht die Ausstattung selbst. Der Konzeptkünstler wurde zum Auftraggeber, der die Designer Clemens Weishaar und Riet Kram, den Direktor Jan Kennedy und den Koch Murad Matsous für sein Projekt gewinnen könnte. Also auch alle diese Designers, niemand kam aus dem Kongo. Also er war verantwortlich für die Kongo-Seite des Clubs. Also drittens möchte ich die Collagen von Bojan Sarcevic besprechen. Die Serie 1954 von 2004 bildet im Gegensatz zu Atelier van Lieshout's Installationen und zu Carsten Höllers Double Club kein interaktives Gesamtkunstwerk. Sarcevic hat alte Ausgabe der Zeitschrift Baumeister aus dem Jahr 1954 gefunden. Statt die Abbildungen in der Zeitschrift zu scannen und mit Photoshop zu bearbeiten, hat Sarcevic einfach seine Hände benutzt, um kleine geometrische Stücke aus den Bildern auszuschneiden, um sie an andere Stelle auf der Aufbildung wieder aufzukleben. So, man sieht das. Ups. Also jede Abbildung wird zum Puzzle, obwohl jedes Stück des Puzzles an dem falschen Platz steht, sodass die Collagen ein bisschen wie Op-Art wirken. Ups. Durch Sarcevics Interventionen funktionieren die Abbildungen, sogar die Fotografie selbst, nicht nur als Information, sondern auch als Ornament. Die Funktion vermischt sich mit der Form. Dank Sarcevics Collagen können wir uns fragen, ob wir die Betrachter und das Sehen ein bisschen differenzierter verstehen können. Sarcevics Collagen zeigen, dass das bloße Sehen manchmal auch einen reinen praktischen Zweck hat, das heißt Informationen zu vermitteln, den man dann ornamental darstellen kann. Letztendlich betrachten wir diese Abbildungen und die Räumlichkeiten mit mehr Aufmerksamkeit. Also eine dritte Gesprächsmöglichkeit für mich waren die viele Arbeiten der Ästhetik relationell anti-retinal. Also ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde, aber das heißt nicht gegen das Sehen und die Betrachter, sondern gegen die Fotografie und die Vermittlungsfähigkeit des Bildes in der Gesellschaft des Spektakels. Das Ziel war, sowohl das Spektakel als auch das museale Verbot Do Not Touch zu kritisieren. Leute, die herumsitzen, Thai-Suppe essen oder Filme besprechen, sind kein interessantes Bild. Also Carsten Höller hat auch oft eine optische Taktik wie Sarcevic verwendet, um die Fotografie zu entmachten. Hollers Arbeiten, zum Beispiel die Upside-Down-Goggles, kennen Sie die? Also man trägt die Goggles und sieht alles umgekehrt, wie eigentlich die Augen selbst natürlich sehen. Die Hollers Arbeiten sind oft nicht fotografierbar, ohne die Abbildung zum Ornament zu machen, weil sie eine optische Täuschung erstellen. Nach solchen kritischen Interventionen verstehe ich nicht genau, warum das Design dem Sehen und den Betrachtern mehr Gewicht gibt als dem Nutzen und den Benutzer. Es sieht eben im Design, als ob es umgekehrt gelaufen wäre, dass man jetzt mehr das Sehen schätzt als das Benutzen. So, now I'm going to turn to English because I changed my ending. And I've been talking about these hierarchical divisions, so between seeing and using, form and function, Kant's schön, beautiful and angenehm, merely agreeable, the viewer and the user. These divisions which not only distinguish art from design, but also place art above design. But do these divisions make any sense, especially in our digital era? To answer this question, I want to look at the objects we use to listen to music. I mean, music is an interesting crossover between art and design because music as an art is formless, right? You just hear it. I mean, obviously there are instruments, but the experience is formless for the hearer. But the machines we use to listen to music belong to functional design, or at least they used to be very functional and mechanical. Here's the photograph, Untitled, 2009, by the Leipzig-based artist Andrzej Steinbach, who's a young photographer studying at the Leipzig Academy. So we're not sure, I don't know if you, it's a bit too bright, unfortunately. We're not sure if the subject is a woman or a man. It's definitely a fashion victim, wearing the latest look with heavy black glasses, the 80s red on red, sweater and shirt, and an aerodynamic cut and dry hairdo. That's sort of like Simon Le Bon meets, who was that figure skater who had the Dorothy Hamill. He or she is wearing a tape cassette around the neck, both like a necklace and a UBS stick, as jewelry and as outdated technology. Since the cassette has been covered with gold paint, I also like that gold, you know, spray paint to make it look like gold or to make it look like graffiti, it's not clear. It's more decorative than functional, because it's no longer possible to read the band, the album, or the songs. So it's not being worn as a nostalgic piece, like an REM cassette or something, or a Prince cassette or something like this. Since the cassette has been covered with, this is a picture of the bygone analog world of music and our own digital world, because I don't know if you noticed, but in the foreground, we see what killed the cassette, the glowing screen of a phone, camera, BlackBerry, iPhone, or iPod, which bring many functions together through digitalization. Right, these used to be separate things, a phone and a Walkman and your stereo. But who can wear, of course, a memento mori, as a memento mori of the passage of time and the tape cassette, better than a fashion victim? After seeing this photograph, I read a report on the BBC magazine about the Sony Walkman's 30th anniversary last summer. The BBC invited an English teenager to trade his iPod against a classic Sony Walkman for 1 week. The teenager had many criticisms about the Walkman. Too heavy, too bulky, too few songs, too short battery life, too many buttons, which he had to push. He said, really, you have to push the buttons. He couldn't believe it. He said, although they have a satisfying clunk when you push them, you know, to rewind and push forward, it took him 3 full days to figure out that he could turn the cassette over. Although this was awkward, like turning, you know, pulling it out, and you had the impression of a car driver talking about riding a horse to get to work. You have to hook the horse up, and the extra songs on side B, of course, could never compete with the thousands on an iPod, which doesn't even have a button. You know, I'm not sure what you call this little ring in the middle of an iPod, but it creates an effortless interaction with the user. And can one really speak about function here? The iPod is almost a pure form on the verge of disappearing. So in addition to a Walkman or an iPod, one could compare an old-fashioned door with the, you know, the handle. Oh my gosh, you have to turn it. Against an automatic door, which is what? They're usually made of glass, right? The door disappears. Or the bank machine's touch screen versus the keypad. Or a 10-speed bicycle against these new bicycles that have been stripped of everything, including the brakes. I don't know what they're called, but they cut the handlebars off. There's no brakes, no speeds, nothing on it. These objects aim for an effortless interface, fusing touch and sight. This interface seems to transform the object into information, which goes hand in hand with digitalization. Or you can compare the map versus Google Street View. Now, in the BBC report, this teenager also did not realize that the metal button on the Walkman, on the side of the Walkman, referred to a type of cassette, because he thought it referred to the category of metal rock music. She could just turn the Walkman and suddenly it would play metal. So the Walkman's failings against the iPod show an object and a user as informational interface, right? This metal has nothing to do with what you're touching. It's a category, a classification category, with little bodily contact, less materiality, and no mechanics. So the user is a viewer. So a last Gesprächsmöglichkeit. When a mechanical object becomes an informational interface, what information is being conveyed? And I think also we just heard this question too. Maybe it's who's conveying the information. I'm not sure what the right question is. Fashion, story, status, psychological associations. What is the information? An advertising agency like the Montreal agency Sid Lee, which did ads for Adidas Legends and the Cirque du Soleil, is interested only in telling stories about commodities. They create durability through narrative, not through the durability of the object, because they want you to buy the product several times over. even though running shoes and circuses are not digital commodities. So Dejan Sujic has argued that Apple designs create visual obsolescence to push their own products. My first Walkman lasted years. You know, I spent money on the music. Today, teenagers spend money on equipment, not on the music. If you throw out objects more quickly, though, then you can't create your own narratives about them. So the designers and the ad people will do that for you. So compare wearing a watch that was owned by your grandfather. You know, you will say, tell a whole story about it, and it also collects time. And think again about Sotsas's Valentine typewriter for Olivetti. You know, that's actually a name that the owner should have given the typewriter, right? Not the designer, or maybe, I don't know. Now, I'd like to return to sitting possibilities, Sitzmöglichkeiten, and chairs. Is there another possibility, perhaps ecological or political, for this information? Remember, the object as informational interface comes from digitalization. And two brief examples, they're pretty well known, I think, already. Martino Gamper's 100 Chairs in 100 Days project from 2007. So Gamper salvaged discarded chairs all over London and put the broken parts together to make novel hybrid chairs. Now this is a project that could have been done for me only by someone who knows computers and digitalization, because it's designed as cut and paste or Photoshop. You don't start out with one material, you know, like in the Breuer chair, the tubes or wood, or you start out with different pieces you can put together. Gamper describes his project as a three-dimensional sketchbook, although it's a cross between a sketchbook and a screen for me. You can sit down on these chairs, but you perceive them as visual information by recognizing and then trying to identify the different parts. This is my favorite, the leather-covered white chair. That's an informational interface with an ecological side, because remember, he salvaged this garbage, basically. Now let's compare Dun and Ravi's placebo project from 2001, especially the nipple chair. The London-based designers created placebos in people's homes to interact with the electromagnetic fields created by electronic devices. So the nipple chair has little nipples, which you can see in the back of the chair, and these vibrate when radiation passes through the sitter's upper body. So I would probably get a little shock in the back of my back if I were sitting on a nipple chair. This chair is also an informational interface, right? It's giving you information, but it works with the sense of touch instead of with the sense of sight, and makes us aware of electromagnetic fields, including Wi-Fi. Here, the chair itself is designed to generate stories from the user. You know, you're not given the stories. You're made to discover them and create them for yourself. As Dun and Ravi write, we are interested in the narratives people develop to explain and relate to electronic technologies, especially the invisible electromagnetic waves their electronic objects emit. Here, the visual side of design has a palpable, also tactile, feelable, ecological and political side, an impact that literally can be felt. So, and I think that's good. Now we can actually go to lunch on time.
Ich denke, der Künstler und der Designer, wie das tatsächlich dann hätten, die sind wahrscheinlich nicht wirklich mehr in Betracht gezogen zu werden. Denn der Hauptgesichtspunkt erkannt wird für mich gerade bei dem Beispiel, das Sie hier angeführt haben, so gewinnbringend wäre, ist genau der, dass die Frage nach der Schönheit nicht ein guter ist, das Nachdenken über weitere Eigenschaften einer Sache, das war auch Analyse, die Kant vorzogen hat. Sie ist kein Urteil, sie ist kein moralisches Urteil, sie ist überhaupt zu gar nichts nutzen, außer in der Analyse festzustellen, sie ist eigentlich eine Aussage über ein bestimmtes Verhältnis von Erkenntnisvermögen zueinander, nämlich von Eigenlösung und Verstand.
Ja.
So wird durch das Urteil, das etwas schön genannt wird, der Sache keine weiteren Eigenschaften zugefügt.
Ja.
Und die Beispiele, die Sie angeführt haben, sind eigentlich sehr viele Operationen dabei, die versuchen ganz genau diesen Effekt herbeizuführen,
ja,
wo sozusagen die Konvention und die Üblichkeit des Herstellens von Selbstzusammenhängen durchbrochen wird und genau dieses freie Spiel von Verstand und Eigenlust einsetzt, von der Sie gesagt haben, ich kann mir womöglich die Aufmerksamkeit oder Wachsamkeit. Das heißt, eigentlich denke ich, dass das, was Sie vorhin schon ein bisschen polemisch behandelt haben, womöglich viel ertragreicher und ich denke auch für das Medium im Sinne von Kant auszunutzen wäre, um die Effekte beschreiben zu können und sie auch sehr nutzbar zu machen. Ja, eine zentrale Ausdruck von Kant, der mich nicht an den Schritt auf Schritt und Tritt nachvollziehbar wäre, Zweckmäßigkeit und Zweck.
Naja, aber es geht immer...
Also es sind zweckmäßige Zwecke, ethische Zwecke, moralische Zwecke, Zwecke der Erbauung und was nicht und was.
Oder aber Auftraggeber ist auch noch ein Zweck, Auftraggeber, was der Auftraggeber will.
Ja, genau. Aber dass hier Effekte entstehen können, die sozusagen nicht mehr ohne weiteres unter einem solchen objektivierbaren Zweck gestellt sind und trotzdem sind sie zweckförmig.
Ja.
Also Zweckmäßigkeit und Verhältnis sind eigentlich an einem sehr späten.
Naja, das war, ich habe die Frage nicht verstanden. Sorry. Das war ganz polemisch gemeint. I mean, natürlich gibt es viel. Das ist meine Lektüre, meine Lesung von Kant. Also muss ich schon sagen. Aber ich finde es, also Kant wäre nicht meine Meinung, glaube ich. Aber ich finde es schon interessant, dass es diese Struktur, ich wollte nicht sagen, dass er alles bestimmt hat, aber es gibt schon diese Struktur und eine Hierarchie innerhalb des dritten Kritiks. Und das ist oft nicht besprochen worden. Also, so Dejan Sujic zum Beispiel, er spricht von Veblen's Theory of the Leisure Class. Und ich wollte das einfach mit Kant verbinden. Ich fand es wichtig, als wir also unseren Auftrag bekommen haben, von Burkhardt und Thilo, es ging oft um diesen Unterschied zwischen Betrachter und Benutzer, Sehen und Nutzen. Und ich wollte einfach ein bisschen beschreiben, woher das kommen könnte. Aber natürlich ist das ein bisschen zu einfach. Ich wollte auch keinen großen Vortrag über Kant machen. Aber vielen Dank, ja, Sie haben auch recht. Maybe if it's about Kant. Double bar, yeah, double club, the double club.
And as you were talking about the double club, you said at some point, if I remember correctly, that one of the things that you found impressive or good or desirable, yes, about this, whatever you want to call it, work of art, if it is one, was the fact that there was no separation anymore between.
Oh no, I don't.
Did you say that?
No, not really. But
you said there was a separation.
No, there is a Trennung. Es gibt auch eine Trennung. Das ist visuell gemacht. Ich finde das schon, ich finde es interessant, dass er eine Räumlichkeit immer gespalten sieht. Nicht? Hier ist, das ist der Bar zum Beispiel. Das ist in verschiedenen, also das geht, also Westen, Kongo, Westen, Kongo. Nicht? Ja, die Trennung ist visuell, also man kann das hier sehen, oder?
Ja, ich habe es
noch
nicht gesehen.
Ah, okay. Sorry. Segregates the space. That, I mean, I only understood it when I went to the opening. He segregates the space, and literally the restaurant looks like a 3D checkerboard. There's a table that's Congo, there's a table that's Western, a table that's Congo. Of course, the Congo stuff is always cheap looking. Already it's not very, you know, flattering representation of the Congo. But he segregates the space, but then, of course, because it's about the Congo, you have all these Congolese from diaspora coming to the club. And inside the club, when you put 100 people in here, then you can't tell the difference anymore. They're all over the different spaces. They don't go into the Congo space. The Congolese don't go into the Congo tables in the Westerners.
Right.
That's so what I found interesting.
Right, so the space is organized in such a way that, in some sense,
I just thought it was an interesting approach because there are a lot of fusion clubs in London. I mean, you have different, but they try to mix and then separate out the differences. And I thought here he really tried to make the segregation visible. But of course, when you're in the club, you don't notice it. You don't really see it. And it was funny to see all these, you know, to see Mucha Prada sitting on a plastic on the plastic garden chairs, or all these Prada people sitting on the garden chairs with their beautiful shoes and so on. And there's a barbecue there as well, an outdoor barbecue in the back. You can't see that. I don't know, I found that interesting to see this mixture. And then, of course, the Congolese, I mean, this is not a really good representation of Kinshasa because they're real, what are they called? Sapeurs, a société des ambianceurs et personnes d'élégance. And they love to wear beautiful clothes. I saw a guy from the Congo wearing this incredible fur suit, right? So this is actually, it's not a very good representation of the Congo for me. I was very disappointed, and I had talked to a music expert, what's his name, Mukalenge, is it Marcel Mukalenge, who's a music expert for the Congolese music. It's a huge international scene. And he said to me, you know, we weren't really asked about how this club is being made. So it's, you have the collaboration was more with Westerners than with Congolese. Like, they're making Congolese food. There's not a Congolese person in the kitchen working, only as cleaning up. I'm sorry, what can I say? So it's an appearance for me, the purely visual. It's a visuelle Inszenierung der Unterschiede und Kultur kommen zusammen. Aber in der Tat, you know, I mean, Marx would destroy this in 2 minutes, right? Because the real relations of labor were not there. And I tried to make that clear as the artist, as an Auftraggeber. And I have to say, you know, Carsten Holler had the possibility to make it into something else, and it never became that. So, but I do like the, I think it's interesting that someone would take one room and see it not as a whole, but split it up into different pieces in this way.